Mit Max von Finn spreche ich über den Markt der Autoabos. Finn ist in den letzten Jahren dramatisch schnell gewachsen und das in einem Bereich, der vermeintlich schon von vielen Wettbewerbern besetzt ist. Ich fand besonders interessant, dass Max uns viele konkrete Zahlen, wie zum Beispiel die kanalspezifischen Akquisitionskosten, den Customer Lifetime und vieles andere mehr genannt hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und einem ganz besonderen Thema. Herzlich willkommen, Max von Finn. Moin, Max.
Moin.
So, die Themen, die wir hier auf der Liste haben, die sind richtig spannend. Es geht nicht nur um B2C, es geht nicht nur um B2B, es geht auch um B2B2C und in einer Produktkategorie, die zum einen neu geschaffen wurde, nämlich das Auto als Abo in einem Markt, der ja vermeintlich schon gesättigt ist, auf jeden Fall mit ganz vielen Heavyweights versehen. Unter anderem auch so eine sehr, sehr ordentliche deutsche Plattform aus dem Hause Sixt. Ich finde das super. Und praktisch auch viele der Automobilmarken haben ja jetzt auch Abo-Modelle. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie gewinnt man eigentlich Marktanteile in so einer schweren Kategorie? Und ich weiß aus den Gesprächen, die ich bei anderer Gelegenheit, zum Beispiel auf der K5 mit dir geführt habe, dass man da sehr, sehr viel von lernen kann. Aber für alle, die Finn und dich noch nicht kennen, also Finn ist ja der Markenname, nicht die Norddeutschen denken sofort, da gibt es noch einen Dritten hier im Spiel. Also Finn, dein Unternehmen und dich noch nicht kennen, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
Ja, mein Name ist Maximilian. Ich habe ursprünglich einen Background in Private Equity, habe das für eine sehr, sehr kurze Zeit gemacht und bin dann aber auf die Startup-Seite gewechselt, habe dann im Münchner Ökosystem für unterschiedliche Startups gearbeitet, unterschiedliche Industrien gesehen, von Construction Tech zu Fintech zu SaaS, sehr, sehr unterschiedliche Industrien kennenlernen dürfen und habe dann vor 5 Jahren gemeinsam mit 5 Mitgründern Finn gegründet, eine Auto-Abo-Plattform, bei der man aus 150 unterschiedlichen Konfigurationen das perfekte Auto aussuchen kann, eine Laufzeit aussucht, eine Kilometerzahl aussucht, das Auto in weniger als 3 Minuten im Abo bestellen kann und dann innerhalb von im Durchschnitt 1 bis 2 Wochen vor die Haustür geliefert bekommt. Und ja, das machen wir seit 2019, sind sehr, sehr stark gewachsen und macht mir sehr, sehr viel Spaß, das mit sehr vielen talentierten Kollegen zu machen.
Großartig. Kannst du so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten sagen? So, wenn ihr jetzt ein richtiges SaaS-Unternehmen wärt, also ein reines Subscription-Modell hättet, dann würde man jetzt von ARR sprechen, also das jährlich wiederkehrende Umsatzvolumen. Gib uns mal ein bisschen so Größenordnung, wie weit ihr in eurer Markteroberung schon seid.
Ja, also an der Markteroberung sind wir ganz am Anfang. Wenn du dir den Marktanteil anschaust, den wir heute haben, dann sind das 0,03% des Gesamtmarktes.
Was ist denn dann der Gesamtmarkt? Ist das ein inklusive Leasinggeschäft oder meinst du nur den reinen Auto-Abo-Markt?
Der Gesamtmarkt ist eigentlich alles, was sich um neue Fahrzeuge und individuelle Mobilität dreht. Also okay. Da ist Mietwagen dabei, da sind Leasingangebote dabei, da ist Langzeitmiete dabei. Also alles, wo Menschen, die individuelle Mobilität brauchen, die das aktuell beziehen. Mhm. Und riesiger Markt. Wir sind in diesem riesigen Markt sehr, sehr klein, aber sehr, sehr schnell gewachsen. Also im ersten Jahr von 0 auf 4 Millionen annualisierten Jahresumsatz, im zweiten Jahr auf knapp 40, im dritten Jahr auf knapp 110 und haben jetzt unser viertes Jahr mit knapp 150 Millionen wiederkehrenden Umsätzen abgeschlossen.
Großartig. Also das ist wirklich mal eine Wachstumsstory, aber das Besondere an dieser Wachstumsstory finde ich, dass ihr ja auch eine Kategorie mit aufbaut, die es vor 5 bis 10 Jahren noch gar nicht gegeben hat oder zumindest nicht relevant gegeben hat.
Ja.
So, da, es geht ja ums Auto-Abo. Vielleicht musst du nochmal die Besonderheiten dieses Geschäftsmodells sagen. Also A, natürlich aus der Kundenperspektive, aber vor allen Dingen auch, was das für euch bedeutet. Also um zu verstehen, wie ihr eigentlich Geld verdient.
Ja, also Auto-Abo wird von unterschiedlichen Marktteilnehmern sehr, sehr unterschiedlich gelebt. Also das nimmt alle Farben und Formen an. Typischerweise, was es beschreibt, ist eine Lösung, die unflexibler als Miete ist, aber flexibler als Leasing, also die sich in diesem Zeitfenster von so 1 Monat bis 36 Monate an Commitment bewegt. Unterschiedliche Marktteilnehmer bieten unterschiedliche Flexibilitäten an, aber typischerweise ist in einer monatlichen Rate alles inklusive. Und was uns insbesondere sehr, sehr wichtig ist, ist eine gewisse Einfachheit unseren Kundinnen zu geben. Dass, wenn du für ein Auto-Abo fährst, du das Ganze online bestellst, vor die Haustür geliefert bekommst und dann einfach fahren kannst, weil du dich eben um nichts mehr kümmern musst. Das ist das Versprechen. Das klappt natürlich nicht immer, aber das klappt für natürlich den Großteil, für 90-95% der Leute sehr, sehr gut, dass man da dann wirklich sorgenfreie Mobilität haben kann, wo alles inklusive außer Laden oder außer Tanken ist.
Das Angebot ist ja, also nicht nur euer Angebot, es gab es, glaube ich, weiß nicht, wer eigentlich damit für mich wahrnehmbar angefangen. Ich glaube, es war ein OEM, ich meine sogar, dass es Volvo war, die ich zum ersten Mal so in der großen Durchdringung erlebt habe, dass die mir jetzt auch ein Auto relativ flexibel zuerst habe ich es noch mit Langzeitmiete verwechselt, bin ich verstanden, okay, das ist Langzeitmiete plus, also ein Abo. Da sind aber ganz viele gefolgt. Ne? Kannst du ungefähr so die deine Wettbewerber in Cluster einteilen, so wie zum Beispiel diejenigen, die eigentlich aus dem OEM, also aus der Automarke herkommen, diejenigen, die aus dem Mietwagengeschäft kommen, aus dem Leasing oder ich weiß nicht, wo sie sonst alle herkommen?
Genau, also im Endeffekt gibt es so 4 grobe Cluster. Es gibt einerseits Wettbewerber, die aus einem Mietbereich kommen. Es gibt Wettbewerber, die Hersteller sind. Es gibt Wettbewerber, die Banken sind. Und dann zu guter Letzt gibt es auch Wettbewerber, die Startups sind oder die versuchen, den Markt eher von der Technologieseite her anzugreifen oder aufzuräumen. Und all diese unterschiedlichen Wettbewerber haben dann natürlich sehr, sehr unterschiedliche Vor- und Nachteile, die sie in diesen Markt mit reinbringen.
Lass uns das mal kurz durchgehen. Das finde ich ganz interessant, weil am Ende trifft so ein bisschen Geschäftsmodell auf Kundenpräferenz. Ich sage dir mal meine Vorurteile und du sagst mir richtig falsch, okay?
Okay.
Also fangen wir mit den Herstellern an. Erste Nachteil, es sind immer Monobrands. Also wenn ich bei Volvo bin, kann ich halt nur ein Volvo.
100%.
Ja, zweitens, die haben keine gute Durchlässigkeit, was Service und Verkauf und Service angeht. Ich bekenne mich jetzt mal. Mein erstes Leasingfahrzeug, was ich vor 4 Jahren geleast habe, ich habe sonst nie ein Leasingfahrzeug gehabt, ist von Volvo. Ich bin früher Volvo gefahren, so eine Familienschüssel, ne?
Ja.
Und es ist fast unmöglich bei meinem Auto, das ist die Vertriebsschnittstelle, ist fast unmöglich, ohne wirklich psychischen Schaden zu nehmen, wenn du schon Leasingkunde bist, ins Abo-Geschäft zu migrieren. Unmöglich. Also die können diese Kundenschnittstelle, weil die kein D2C können die überhaupt nicht. Die können Händler, die können Werkstatt, die können keine Subscription, also kein Servicegeschäft. Also ich will mich jetzt nicht reinsteigern, sonst geht das den ganzen Podcast, erzähle ich da nur auf meinen Frust. Und da sind noch die Führenden im Abo-Geschäft, möchte ich nicht, also von den Herstellern. Dann die Leasing, ich unterstelle mal, die aus dem Leasing kommen, die sind dicht an der Bankenseite gebaut, die sind gut auf der Kondition, das sind Multibrands, die wiederum können keine Schnittstellen bauen. Die Kunden, also wenn es nicht die Vergleichsplattformen sind von denen, die Kundenschnittstelle, da musst du echt hart drauf sein, um dann wirklich vom Lead bis zur Conversion da alles durchzumachen. Das ist relativ aufwendig.
Und die strugglen trotzdem auch mit der Kommunikation mit dem Kunden, die strugglen mit administrativen Overhead. Also für so eine Bank einen Vertrag aufzusetzen, ist sehr, sehr teuer.
Ja.
Und dementsprechend auch nicht das Allerleichteste.
Ja, genau. Sieht man allein, wie viele Formularfelder, kann sich jeder auch mal selbst zu Hause machen. Wie viel Felder in einem Lead-Gen-Formular muss man eigentlich ausfüllen in diesem Spektrum? Und da merkt man schon, jeder, der sich mit Marketing auskennt, der kommt ja nicht weiter. So, die Mietwagen-Jungs finde ich am besten. Also ich meine vor allen Dingen ein, weil die können die Kundenschnittstelle, die können die Finanzierungsseite relativ gut, die haben den Zugang zum Supply. Aus meiner Sicht sind die am dichtesten an eurer Bild. Ich tue dich jetzt in das Startup Tech-Orientierte rein, aber aus meiner Sicht sind das eure engsten Wettbewerber. Und die letzte Kategorie sind die Startups. Die finde ich gut, weil sie die besten kundenorientierten Schnittstellen haben, auch im weiteren während einer Kundenbeziehung, auch das Anschlussgeschäft. Das macht die eigentlich alle besser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob euer Konditionenabstand im Verhältnis zu denjenigen, die aus dem Mietgeschäft sind, ob der gut genug ist. Für mich sieht das dann sehr ähnlich aus. Und dann würde ich vermutlich eher zur bekannteren Brand gehen, als zu einer Brand, die ich noch gar nicht kenne. Aber das bin vielleicht auch noch nicht. So, das waren jetzt meine Thesen. Wo lag ich richtig, wo lag ich falsch?
Ich glaube, bei den Herstellern, bei den Leasingbanken liegst du richtig. Also das ist einfach, die machen sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut. Also Hersteller bauen typischerweise halt sehr, sehr gute Autos und deren Kernkompetenz ist halt ein Original Equipment Manufacturer. Also die bauen halt Autos. Auf der Leasingbankenseite liegt halt die Kernkompetenz darin, halt Risiken zu managen, Restwerte zu managen, aber nicht unbedingt darin, eine perfekte Kundenexperience zu kreieren. Bei Mietwagenunternehmen habe ich, glaube ich, ein bisschen einen anderen Blick als du. Die Mietwagenunternehmen haben mit Subscription auch immer ein bisschen gestruggelt. Also da ist niemand so richtig in große Volumina reingekommen, weil es ein klassisches Innovators Dilemma ist. Die haben ein Produkt, das sie besser können, das mehr Contribution Margin, also mehr Deckungsbeitrag pro Tag generiert. Und dadurch sind sie typischerweise immer incentiviert, eher ein Auto in eine Tagesmiete zu packen, als in ein Abo. Und der Mietwagenansatz, wie auch Mietwagenbetreiber Kunden generieren etc., ist immer bei einem ganz spezifischen Use Case. Also es geht darum, hey, ich muss von A nach B. Ich fahre in Urlaub und dann brauche ich ein Auto. Ich will nach Italien in Urlaub fahren und dafür brauche ich ein Auto. Aber es geht nicht darum, wirklich langfristige Lösungen für Mobilität zur Verfügung zu stellen. Und das ist, glaube ich, schon auch einer der Hauptunterschiede in der Kundenerfahrung und in der Kundenansprache, dass es da dann schon nochmal um eine langfristigere und eine leicht andere Beziehung geht. Aber klar, die können sehr, sehr viele Dinge, also insbesondere rund um Operations, sehr, sehr gut.
Also ich muss auch sagen, Innovators Dilemma, eigentlich sage ich, wenn ich Mietwagen sage, meine ich nur Sixt. Also in meinem Positiv-Beispiel. Die anderen spielen, da hast du recht, überhaupt keine Rolle. Die sind auch von der Pricing und vom Marktangang und auch von dieser Kundenzentrierung nicht so weit. Also, aber auch da ist mit der Panel of One, das waren die ersten, die mir halt wirklich produktagnostisch unterschiedliche Angebote gemacht haben. Egal, ob ich jetzt Kurzzeit, Langzeit, B2B, B2C, Leasing und jetzt auch Abo. Und das bei den Pullachern fand ich das halt wirklich bis jetzt sehr, sehr gut. Und vor allem gehen sie auch marktaggressiv an diese. Also hast du nicht so das Gefühl, dass genau das so Innovators Dilemma, dass sie diesen Markt zwar so ein bisschen bedienen, aber eigentlich so halbherzig rausgehen, sondern die gehen wirklich in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du siehst, haben sie auch im Share-Bereich ja auch gezeigt, da kannibalisieren sie sich ja auch. Das ist ja etwas, was der klassische Innovators Dilemma Case halt nicht macht, dass er sich profitable, aber langsam schmilzende Marktanteile immer noch bewahrt. Die gehen ja zum Beispiel im Share-Bereich ja auch relativ aggressiv rum, ob sie jetzt noch Geld verdienen, so ein anderes Thema.
Ja, im Share-Bereich würde ich aber, also vielleicht ist der Share-Bereich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man auch sehr, sehr gut dran diskutieren kann. Da waren sehr, sehr viele Autos auf der Straße, solange es halt einen Oversupply an Fahrzeugen in der, oder vielleicht auch einen Unterdemand in dem Daily Rental gab. Und jetzt, wo man sich wieder ein bisschen besser balanciert hat, würde ich sagen, dass aktuell ich zumindest deutlich, deutlich weniger Sharing-Fahrzeuge auf den Straßen sehe. Und das mag eben auch daran liegen, dass ich vielleicht irgendwie in München wohne und da vielleicht irgendwie einen Data N of One, genau wie du sagst, nicht alle Daten habe. Aber ich glaube schon, dass die die Incentive-Struktur in so einem sehr, sehr großen Unternehmen, das wahnsinnig erfolgreich ist in dem Kerngeschäft, immer darin liegt, das Kerngeschäft zu stärken und alles maximal auf das Kerngeschäft auszurichten. Und das sieht man, glaube ich, eben dann auch in dem Sharing-Geschäft, wo beispielsweise andere Marktteilnehmer, ein Miles oder auch ein ShareNow, in meinen Augen immer noch etwas präsenter und etwas erfolgreicher sind, rein in meiner Wahrnehmung.
Hast du total recht. Ich glaube, das weiß man auch, dass Miles von den Marktanteilen es zum Beispiel in vielen Ballungsräumen, die sie verdichtet haben, deutlich weiter ist. Ich meinte das eigentlich auch nur als relativer Bezug zu dem Innovators Dilemma Beispiel. Miles hat ja gar keinen, ne, ist ja auch ein Challenger. Aber ich finde das super spannend und das illustriert dieser Ausflug in die unterschiedlichen Wettbewerbskonstellationen. Ich finde, der dokumentiert sehr gut, in was für einen tollen, also aber auch kompetitiven Markt ihr euch reinbegeben habt. Umso spektakulärer finde ich, dass wir in so relativ kurzer Zeit dieses Volumen aufgebaut hat. Ich muss jetzt leider noch ein paar Detailfragen stellen. Ihr sagt jetzt 150 ARR, Millionen ARR. Gib mir mal ein Gefühl, was ist so die durchschnittliche Haltbarkeit von so einem Kunden oder auch was ist so der Umsatz pro Account oder Kunden, den ihr so generiert?
Also wenn du dir die Customer Lifetime anschaust, dann ist die aktuell im Konsumentenbereich auf durchschnittlich 24 Monate. Das ist was ich eigentlich noch gerne steigern würde, wo ich Kundinnen eigentlich gerne länger behalten würde. Aber da arbeiten wir gerade sehr, sehr hart dran, Customer Lifetime deutlich zu erhöhen. Und ja.
Okay. Und was ist der durchschnittliche Umsatz pro Monat, den ihr mit so einem Kunden macht?
650 Euro, 700 Euro.
Und jetzt kann ich nur ahnen, wie viel Geld man im Grunde, also wie margenstark ist denn so ein Geschäft? Jetzt wirst du sagen, das hängt davon ab und welcher Zyklus gerade, aber ich unterstelle mal, dass es ja auch davon lebt, wie gut ihr an Fahrzeuge rankommt und wie effizient ihr den ganzen Serviceprozess darstellen könnt.
Genau, und dann gibt es immer da zwei Dinge. Also es gibt halt das aktuelle Marktumfeld, das einfach sehr, sehr schwierig ist. Also insbesondere die letzten 18 Monate, auch was die Entwicklung von Gebrauchtwagenpreisen etc. anging, die Restwerte der Fahrzeuge, nachdem wir sie nutzen, war sehr, sehr angespannt und sehr, sehr, also hat unser einfach gesamtes Geschäftsergebnis deutlich getrübt. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich, hey, was ist eine Profitabilitätsambition? Wo will man da langfristig hin? Wo glaubt man, kann man eine profitable Firma langfristig aufbauen? Mit welcher Marge?
Ja, wie steht ihr jetzt gerade? Also muss jetzt keine Details nennen, aber seid ihr schon profitabel oder erkennbar auf dem Weg dahin?
Auf einer Unit-Ebene, also auf einer Gross-Profit-Ebene, sind wir profitabel. Auf einer Net-Income-Ebene, also auf einer reinen Gewinn-Ebene, sind wir aktuell noch heavily loss-making, also machen sehr, sehr starke Verluste.
Wenn wir jetzt die Zahlen, die du vorhin genannt hast, das hört sich jetzt so an, als ob sich euer Wachstum, sagen wir mal, verlangsamen würde. Liegt das auch daran, dass momentan die Profitabilitätsebene und vielleicht auch die Gewinnungsseite irgendwie schwieriger wird oder hat das andere Gründe?
Das hat ein paar Gründe. Also ich würde sagen, das Wachstum ist halt auf einem deutlich höheren Niveau und damit halt auch ein bisschen anspruchsvoller. Es ist sicherlich so, dass Profitabilität da auch eine sehr, sehr starke Rolle spielt. Also dass wir halt versuchen, deutlich näher an Profitabilität ranzukommen und man da halt auch ein bisschen schwierige Entscheidungen treffen muss. Also in 2021 war das immer sehr, sehr leicht, auch als Team, als Management-Team Alignment zu erreichen und aufeinander abgestimmt zu sein, weil die Pfeile haben alle in eine Richtung gezeigt, in mehr Wachstum nach oben at all costs und das glaube ich, haben wir auch sehr, sehr gut gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es da super, super wichtig, dass man jetzt auch, oder auch, also wir machen das seit 2022, dass wir deutlich mehr auf Profitabilität schauen, dass wir langfristig als Firma auch mittlerweile eine Größe erreicht haben, wo man auch einfach zeigen muss, dass man profitabel wirtschaften kann. Es ist nicht der Sinn der Sache, dass man da irgendwie mit Wagniskapital den Lifestyle von irgendwelchen Menschen subventioniert, sondern man muss da sicherstellen, dass man eine Firma baut, die eben auch Erträge erwirtschaftet.
Das verstehe ich. Wie gewinnt man Kundinnen und Kunden in so einem Markt, der ja vermeintlich ja schon fast gesättigt ist. Also nicht gesättigt im Abo-Bereich, aber in den alternativen Geschäftsmodellen. Wie ist da euer Playbook, um Marktanteile in solchen, also es geht ja nicht nur um Marktanteile, es geht ja auch um Marktentwicklung. Also ihr könnt euch ja, ist ja bei euch nicht damit getan, dass ihr euch an ein bestehendes Suchvolumen als Beispiel für Auto-Abo ranhängt und das schon alles bei, sondern ihr müsst ja den Markt auch wirklich entwickeln. Wie ist da eure Herangehensweise?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, Konkurrenz belebt immer das Geschäft, deswegen desto mehr Konkurrenz eigentlich, desto immer besser ist es für den gesamten Markt. Und dann wird es natürlich ein bisschen, da muss man halt der Beste sein, aber da treten wir auch gerne an und haben auch eine gewisse Ambition an uns selbst. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was ist der eigentliche Markt, den wir bespielen, dann ist es sehr, sehr stark ein gewisses Online-Interesse nach Fahrzeugen, also nach individueller Mobilität. Und da passiert online wahnsinnig viel Research, wahnsinnig viel Suchvolumen. Die Leute, die sich ein Auto holen wollen, die sind alle online. Aber es ist nicht leicht, aktuell online eine Transaktion zu machen. Also wie du vorher gesagt hast, wenn es Online-Journeys gibt, wo man aktuell ein Auto bestellen kann, ein Auto mieten kann, ein Auto leasen kann, dann sind die nicht gerade einfach. Und unsere Hypothese war, dass E-Commerce-Prinzipien auch in der Automobilwelt funktionieren. Mhm. Und das ist super, super spannend, weil aus irgendeinem Grund wurde uns dann auch immer als Feedback gegeben. Nein, bei Autos ist es alles anders. Und am Ende des Tages ist es halt dann doch nicht anders, sondern die E-Commerce-Prinzipien rund um Preis, Assortment und Availability funktionieren doch auch in der Autowelt.
Ja, sehr gut. Das finde ich spannend, dass du das auch sagst, dass gerade bei komplexeren oder mehrstufigen Vertriebsmodellen immer gesagt wird, dieses reine E-Commerce- oder D2C-Modell funktioniert bei uns nicht. Oft liegt das einfach daran, dass es noch gar nicht richtig aufgesetzt und umgesetzt wurde. Es gibt jetzt, wie viel OEMs kennst, also Autoherstellermarken, die schon nach E-Commerce-Prinzipien ihre Fahrzeuge absetzen? Ich kenne eigentlich nur einen. Einen westlichen. Ich weiß nicht, wie es in der asiatischen Welt aussieht.
Ich kenne keinen.
Wie würden wir zu Tesla stehen?
Ja, würde ich sagen, auch nicht. Ist auch kein E-Commerce-Prinzip. Also ein bisschen mehr, weil Tesla promotet ja, also Tesla baut sehr, sehr viele Fahrzeuge. Also während klassische OEMs typischerweise in Europa, aber ganz spezifisch in Deutschland, immer Build-to-Order machen. Also das heißt, die bauen ein Auto nur, wenn es eine Bestellung dazu gibt. Das macht es natürlich deutlich einfacher für dich, sicherzustellen, dass du kein Absatzproblem hast, wenn du ein Auto mal gebaut hast. Das macht ein Tesla auch in Deutschland nicht, also oder nicht nur. Also es gibt auch sehr, sehr viele Fahrzeuge, die von Tesla Build-to-Stock, also ohne Auftrag gebaut werden und dann stehen die da irgendwo auf einem Parkplatz in Brandenburg rum und warten eben auf einen Käufer. Und das machen die schon gut. Das machen die jetzt, glaube ich, nicht sehr gut. Also da, glaube ich, kann man immer noch einige Dinge deutlich, deutlich besser machen. Aber ja, also die sind wahrscheinlich am nächsten dran als Hersteller, würde ich sagen, ja.
Ja, das hat ja Konsequenzen. Also das eine, du hast es schon erwähnt, ne? Das eine ist, ich finde, da kann man viel lernen, auch wenn man im E-Commerce ist oder in B2B oder in anderen Bereichen, die jetzt nicht so D2C native sind at core. Dieses Build-to-Order heißt ja, du hast die Verfügbarkeit angesprochen, ne? Es ist halt eine der goldenen D2C-Regeln ist ja, schnelle Warenverfügbarkeit oder Produktverfügbarkeit bedeutet höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit. Und in der alten OEM-Welt ist es ja so, du kannst ja dann irgendwie die Hintergrundfarbe deines Außenspiegels zwar selbst bestimmen, ob das nur wirklich hilft oder nicht. Es führt aber dazu, dass du auf dein Volvo oder Audi irgendwie teilweise wirklich ein halbes Jahr wartest, bis er dir zwischen Bestellungen anliegt. Das ist halt uncool, wenn du jetzt sofort einen Need hast. Das andere ist der Preis, und zwar der Preis geht ja in beide Richtungen. Du verlierst ja auch die Kontrolle bei diesen mehrstufigen Vertriebsmodellen über deine Rabattlogiken. Ne? Also weil im Grunde dann derjenige, der dann zu viel geordert hat, also so ein bisschen vorordern tun die ja schon, oder zu viel produziert hat, dann auf unterschiedlichen Handelsstufen dann Rabatte gibt, die wiederum die Preishoheit Preishoheit darf es ja nicht geben, aber so die gewünschten Preisgestaltungen der OEMs nicht möglich macht. Und das macht Tesla gut. Also die zwei Punkte aus Availability und Preis, also die Rabattlogiken, da kann man sagen, die bestimmt jetzt nur ein Mensch, der jetzt in Texas sitzen möchte, aber sie haben das zumindest in der Hand. Ist das nicht ein Vorteil?
Das ist definitiv ein Riesenvorteil. Ich glaube halt, also der letzte Punkt ist dann halt Assortment. Also kann irgendein OEM dir jemals wirklich eine Choice geben? Ein Stellantis-Konzern kann das vielleicht ein bisschen, wo du dann doch eine extreme Markenvielfalt hast. Machen sie aber nicht. Aber das ist schon wirklich auch einer der spannenden Punkte rund um die E-Commerce-Ambitionen unterschiedlicher Hersteller.
Okay, also du hältst dich an den, es gibt also eine bestehende Nachfrage, du bist auf der Assortment und auf der Preis und auf der Verfügbarkeitsseite ja, also das, was du anzeigst, ist ja relativ kurzfristig verfügbar. Die Konditionen, da musst du dich vermutlich auch an den Marktgegebenheiten anpassen. Ne? Also das ist vermutlich auch so eine Preisabsatzfunktion, die sich an der Wettbewerbslage anfängt. Ist für dich dann, wenn du so eine E-Commerce-Logik hast, ist dann für dich auch der Lower Funnel, also die Suchmaschine, für dich der wichtigste Gewinnungskanal?
Ja. Also okay. Paid Search ist für uns wahnsinnig stark und ist auch wahnsinnig spannend, weil es ja einfach super viel Intent gibt, der gar nicht abgegriffen werden kann, weil niemand Online-Transaktionen macht. Und dementsprechend ist das schon extrem spannend für uns.
Aber du bist jetzt auf den generischen Keywords vermutlich auch im Wettbewerb weniger zu den OEMs, aber vermutlich zu den ganzen Leasing-Plattformen, ne? Weil das sind ja schon, die haben ja schon jahrelange Erfahrung im Paid.
Unterschiedlichste Themen auch. Teilweise irgendwie geht es dann um Erfahrungsberichte, um Vergleiche, um inhaltliche Themen. Wie funktioniert eine Anzahlung bei Fahrzeugen? Also da gibt es unterschiedlichste Keyword-Cluster, die sehr, sehr gut funktionieren, weil es sehr, sehr stark ein Indiz dafür ist, dass sich ein Mensch damit beschäftigt, hey, möchte ich vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten mir ein Auto holen, egal in welcher Besitzform.
Jetzt sind das sind jetzt Abos, die glaube ich, also du sagtest ja, 24 Monate ist so eine Laufzeit. Also es geht ja um große Warenkorbwerte, ne? Das heißt, die Faustregel ist ja, je größer das Abschlussvolumina, desto geringer eigentlich die Conversion, weil es einfach sehr, sehr viel Traffic und Auswahlprozesse gibt, bevor dann wirklich transaktioniert wird. Wie macht ihr das von der Steuerung her? Oder was ist so ein klassischer CPO oder CPL bei euch? Macht ihr überhaupt so Lead? Also macht ihr noch, wenn ihr ein Intent irgendwo seht, macht ihr noch so eine klassische, wie es im zum Beispiel im Softwarevertrieb üblich ist, dass ihr noch so eine Art Nachqualifizierung und dann ein Success-Team habt, was dann im Grunde konvertieren hilft, oder ist das bei euch alles Self-Servicing?
Ja, es kommt noch ein bisschen darauf an, von welcher Kundengruppe wir reden. Also bei Konsumenten haben wir so ein Team, das hilft Konsumenten, die in der Kaufentscheidung stecken, aber 70-75% der Konsumentinnen kommen durch ohne irgendeinen Kontaktpunkt mit Finn über E-Mail oder über Telefon oder was oder Chat oder was auch immer. Ein Teil der Konsumentinnen ruft dann doch an und will was wissen oder schreibt eine E-Mail, weil sie eine Nachfrage haben, wollen mehr über einen bestimmten Kaufpreis wissen oder so. Und dementsprechend ist es schon sehr, sehr stark Self-Service und auch so ein Checkout, E-Commerce-Checkout-Erlebnis. Also so ein klassischer Three-Step-Checkout, Kontaktdaten, Lieferdetails, Zahlungsmethode und bestellen. Also sehr, sehr straightforward.
Super.
Wenn du dann dir anschaust, halt Geschäftskunden, da ist es natürlich deutlich, deutlich mehr Händchen halten und deutlich, insbesondere in der Erstakquise, mehr Personen getrieben. Und da haben wir Sales-Mitarbeiterinnen, die auch beispielsweise Cold Calling machen, die aber auch Leads, die online über die Webseite kommen, qualifizieren, wenn es eben die Möglichkeit gibt, da mehr als ein Fahrzeug zu verkaufen, sondern vielleicht eben 3, 4, 5, 6 eine ganze Flotte eben zu betreiben für Unternehmen.
Okay, also das ist ein klassisches B2B-Key-Accounting-Geschäft. Kannst du uns verraten, wie hoch so deine Kundenakquisitionskosten im B2C sind, dicker Daumen?
Im B2C kommt es auf den Kanal drauf an, aber im Durchschnitt so zwischen 450 und 650 Euro.
Okay. Und wenn du sagst Kanal, dann würde ich mal unterstellen, dass sie im Lower Funnel günstiger sind als im Upper Funnel, also im Search günstiger sind als jetzt zum Beispiel. Macht ihr auch Meta, Insta, etc.? Erzähl mal.
Ja, machen wir. Paid Social ist natürlich einerseits super, super spannend, weil du einen schier endlosen Pool an Impressionen hast und da teilweise auch sehr, sehr viel Interesse generieren kannst. Mhm. Ein Problem, das wir da sehr, sehr stark sehen, ist die Zahlungsfähigkeit der Konsumentinnen, die man damit anzieht. Mhm. Also du hast da CPLs von irgendwie 5, 6, 7 Euro und das hört sich ja erstmal bombastisch an. Ne? Du hast die Kontaktdaten und so weiter. Mhm. Aber der Großteil der Kundinnen, die du dann oder der Leads, die du damit generierst, sind dann eben nicht kreditwürdig. Und das ist ein enormes Selektionsproblem, weil Meta denkt so, hey, wir machen einen großartigen Job. Wir schicken Finder richtig viele positive Leads, die Leute interagieren mit diesen Anzeigen wie blöd. Mhm. Aber es ist halt leider dann doch oft die falsche Zielgruppe. Mhm. Haben da auch unterschiedliche Sachen versucht, genauere Aussteuerung an spezifische Zielgruppen, die Success Criteria nach hinten im Funnel zu verlegen, beispielsweise halt eben auf eine positive Kreditprüfung. Mhm. Aber wir arbeiten da immer noch dran, Paid Social als Channel auch wirklich skalieren zu können. Was so ein bisschen besser funktioniert, ist YouTube und Connected TV. Mhm. Ich glaube, YouTube funktioniert auch einfach besser, weil wir halt durch die ganzen Intent-Kampagnen, die wir über Google machen, YouTube da auch einfach deutlich mehr Daten zur Verfügung stellen können und deswegen das YouTube-Targeting einfach ein Stück weit besser funktioniert.
Gerade das habe ich auch oft gesehen und erfahren, dass die Datenpunkte aus Search Intent und YouTube-Ausspielung halt auch das ist im Grunde kein reiner Mid- oder Upper Funnel, sondern wirklich die Kombination daraus. Ohne den Lower Funnel Intent hat man ja immer wieder das Dilemma. Ich glaube, das erfahrt ihr auch, dass es Menschen gibt, die ein größeres Zeitbudget haben, als die wirklich Kaufkraft haben. Die spielen halt volumenmäßig halt mehr Kontaktpunkte in die Upper Funnel Kanäle rein, aber deshalb ist dann das Aussieben halt. Kennst du das noch? Ich weiß nicht, ob du das aus der Automobilwelt kennst, das Probefahrten-Dilemma. Es gab doch, ich weiß, das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, es gab große Kampagnen, gerade von einem Hersteller, der in Niedersachsen sehr, sehr verwurzelt ist. Die haben auch für ihre spanischen Marken große Lead-Gen-Kampagnen gefahren, haben aber den Fehler gemacht, dass sie ihren Media-Agenturen ein Ziel-CPL vorgegeben haben. Und dann musste das passieren, was immer passiert, wenn halt nicht wertmäßig gesteuert wird, sondern kostenbasiert, dass die Probefahrten nicht zu Verträgen wurden, unterproportional, also einfach schlecht konvertiert haben. Also wir beide wissen warum. Der Nachteil war nur, dass der Autohändler die Probefahrt macht, aber die Marke oder ein Teil davon der Vertriebsorganisation die Probefahrten als Leadgen einkauft oder macht. Das ist ein Steuerungsthema. Das könnt ihr ja besser machen. Ihr macht alles aus einer Hand, unterstelle ich mal.
Genau, also wir können halt dann wirklich die Resultate halt zurückspielen und die Metrik, die wir uns am meisten anschauen, ist auch nicht CAC oder CPL, sondern die Metrik, die wir uns am meisten anschauen, ist ROAS und dann auch ROAS nicht auf Umsatz, sondern ROAS wirklich auf was ist der Deckungsbeitrag von dem Produkt, das verkauft wird. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, da effizienter und effektiver zu werden und halt eben sicherzustellen, dass man da immer besser wird.
Neben dem ROAS
und auch den, wie du sagst, also den auf den Value steuert nicht auf irgendwie Vanity-Metriken mittendrin im Funnel. Das kann auch gut funktionieren, wenn man gerade loslegt. Also Input-Metriken sind immer super, wenn man halt erstmal ein bisschen loslegen muss und erstmal auf die Straße kommen muss. Aber wenn man dann halt quasi immer mehr Daten hat, ein signifikantes Budget, dann halt einfach nur noch auf Wert zu steuern, ist schon sehr ist ein gutes Stück besser, als sich zu sehr mit Input-Metriken aufzuhalten.
Ja, dramatisch besser. Ich weiß, dass du auch im echten, also im SaaS, im Software-as-a-Service-Bereich, also eines der schönsten Subscription-Modelle, die man so haben kann, unterwegs warst. Da gibt es ja, eine der wichtigsten Kennzahlen dort ist ja das Verhältnis zu CAC zu CLV. Ne? Also wie halten sich Kundengewinnungskosten zu CLV? Weil auch bei hohen Gewinnungskosten kannst du einen noch höheren CLV durchschnittlich haben und dann guckt euch diese Metrik auch an. Könnt ihr, klar, ihr kennt ja CLV, ihr kennt eure CACs. Ist das für euch eine Kennzahl? für euch?
Gucken wir uns sehr, sehr genau an. Und also für B2B ist das extrem positiv. Also da liegt es deutlich über 3. Mhm. Für
1:3, genau. 1:3 ist so die goldene, sagt man so, ne? Dass man das ein gutes Verhältnis 1:3, so ein Teil Kosten, 3 Teile CLV.
Genau, und also dass einfach quasi der Payback von den Kundenakquisitionskosten in signifikanter Höhe. Und dann auch immer ist die Frage, hey, schaut man sich so einen CLV auf, für in den nächsten 56 Monaten discounted an oder schaut man sich den auf die nächsten 24 Monate an? Mhm. Das ist auch immer nochmal sehr, sehr spannend. Mhm. Aber auch bei Konsumenten kommen wir da ziemlich knapp über 3.
Okay. Die, jetzt habe ich dich davon unterbrochen, du wolltest gerade noch sagen, wie deine CACs so im Upper Funnel, also im Meta-Bereich, so dicker Daumen sind. Also wenn sie in den 300ern bei Google sind.
Dann sind es wahrscheinlich eher so, also quasi im Meta, also Paid Search ist auch ein Stückchen teurer, also Paid Search ist auch quasi über diesen 450 bis 650, die ich dir genannt habe.
Also dann
genau, 450 bis 650 ist Blend, das ist nicht nur Paid Acquisition, sondern ist auch Organic Referral ist ein Riesenthema für uns, also 30% der Kunden kommen, weil sie von Freunden von Finn erfahren haben, weil sie referred wurden, weil sie von einem positiven Kundenerlebnis gehört haben. Das ist natürlich auch wahnsinnig positiv für uns und ist deutlich günstiger. Und ich gebe auch deutlich lieber einer Kundin und ihrer Freundin einen Gutschein als Google oder Facebook 400 Euro. Und dementsprechend ist das auch was wir sehr, sehr stark vorantreiben, um mehr Referrals zu generieren. Aber um deine Frage zu beantworten, bei Facebook sind wir dann deutlich über 1.000 Euro.
Okay, verstehe ich. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr herausfordernd, gerade wegen der Bonitäts- und wegen der Zeitversatz. Eine gewisse Zeitversatzfrage habt ihr dann vermutlich auch. Und also damit kommt ja so ein Attributionsthema damit rein. Macht ihr auch Fernsehwerbung? Also Connected TV hast du gesagt, macht ihr auch traditionelles, lineares Fernsehen?
Aktuell nicht, ne?
Okay.
Ich stelle es mir sehr, sehr spannend vor. Also wir haben schon ein paar Business Cases gerechnet. Mhm. Grundsätzlich ist es was, woran wir interessiert sind. Mhm. Wir haben jetzt noch nie das richtige Timing oder den richtigen Deal auch gefunden. Mhm. Aber grundsätzlich ist lineares Fernsehen schon was wir uns als sehr, sehr spannend vorstellen, weil es auch wirklich ein Produkt ist, was viele Personen interessiert, was für viele Personen relevant ist und man dann doch über Fernsehen nochmal mehr Leute erreicht als über digitale Kanäle zum gleichen Preis.
Ja, okay. Ich weiß, dass dieser Podcast auch in Unterföhring gehört wird, deshalb und im Zirkus drumherum. Ja, vielleicht ergibt sich da ja was. Sag mir, es gibt ja diese Besonderheit bei euch und ich weiß, dass das, hast du mir erzählt, dass das für euch ein ganz spannendes Thema ist, das B2B2C, also das Stichwort Jobrad für Autos. Erzähl mir nochmal bitte, weil das ist ja kein Referral, das ist ja im Grunde fast ein Plattformgedanke, wo Unternehmen ihren Mitarbeitern also nur Gewinner generieren, also von der Anbieterseite wie euch, für die Unternehmensseite, aber auch für die Mitarbeitenden. Wie geht ihr an diesem Markt ran?
Ja, also was ja ganz spannend ist, also darüber haben wir ja noch gar nicht so gesprochen, es ist ja eigentlich nicht so typisch, dass ein Unternehmen B2C und B2B gleichzeitig macht und dann auch noch da 50-50 rausläuft. Also typischerweise, wenn ich das in der Vergangenheit gesehen habe, sieht man da eigentlich immer eine Pareto-Distribution. Also immer einer der beiden Kanäle ist dominant. Was den Autokanal in meinen Augen sehr, sehr speziell macht, ist, das ist halt auch, was wir im Markt sehen. Also wenn du dir anschaust, wer kauft Autos, wer liest Autos, wer finanziert Autos, wer mietet Autos, dann ist es auch ein sehr, sehr gesunder Mix aus Konsumenten und Unternehmen. Und auch der Gesamtmarkt ist so knapp 50-50 aufgeteilt. Und dementsprechend sehen wir schon so in unserem Modell, in unseren Zahlen, dass sich da auch einfach der Gesamtmarkt niederschlägt und wir da einen recht gesunden Mix haben. B2B2C ist nochmal super, super interessant, weil wir da, wie du sagst, einen riesigen Win-Win sehen. Also Unternehmen wollen typischerweise eigentlich keine Dienstwagen mehr. Das ist so...
Oldschool.
Ja, ist halt, genau, ist halt Kostentreiber, war jahrzehntelang extrem positiv, um Vertriebler zu incentivieren, da halt auch die Größe des Dienstwagens an die Salesquote zu hängen und so weiter, aber ist jetzt aktuell nicht mehr so en vogue, machen immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, also fast jedes deutsche Unternehmen hat irgendeine Art von Flotte, also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, gibt 4 Millionen Flotten in Deutschland, also wirklich eine absurde Anzahl an auch kleinen Betrieben, die Fahrzeuge mieten, leasen, kaufen, finanzieren. Und wir sehen da ein Riesenpotenzial, dass Unternehmen ihren Angestellten anbieten können, Gehaltsumwandlung zu machen. Das heißt, die monatlichen Kosten von die monatliche Aborate wird vom Bruttolohn abgezogen, wird damit nicht versteuert. Und dann kommt aber vom Nettolohn die Pauschalbesteuerung des Fahrzeugs weg. Das heißt, dass da nochmal ein bisschen was abgezogen wird und dadurch, dass die Pauschalbesteuerung für Elektroautos deutlich niedriger ist als für Verbrenner, rentiert sich dieses Modell insbesondere für Elektroautos. Und da kann man zwischen 25-40% von der monatlichen Rate sparen. Oh ja. Und das ist schon wahnsinnig faszinierend, weil da wird dann das Modell von halt, wir sind preislich sehr attraktiv und du solltest dir das unbedingt anschauen, zu einem absoluten No-Brainer, eben ganz spezifisch, was Elektroautos angeht.
Naja, das ist spannend, das ist ja da so ein Doppelwopper, also A, euer Servicekonzept, aber gleichzeitig auch doch die Möglichkeit, die steuerliche Behandlung von Elektrofahrzeugen weiterzureichen. Ja. Die dann, und wir haben nicht mehr das Problem, also das so aus meiner Arbeitgebersicht, diese langen Laufzeiten, diese langen Dauerschuldverhältnisse, die ich mit jedem Leasingvertrag mache, das ist ja eigentlich etwas, was du nicht haben möchtest. Weil,
null.
Also abgesehen, das Wichtigste ist, dass die Lebenssituation sich auch von Menschen ändern kann und ob ich ein Auto brauche oder nicht, ich vielleicht gar nicht länger als 6, 24 Monate irgendwie festlegen möchte. Okay, und ich habe trotzdem den Kostenvorteil. Also ich bin fett. Aber auch so Geschäftsmodelle wie Jobrad, ne? Hätten wir uns vor ein paar Jahren, also gut, damals waren Fahrräder auch noch nicht so teuer. Der Wert von Fahrrädern war ja vor 10 Jahren nicht durchschnittlich, also wegen der Elektrofahrräder oder der Rennräder, die teuren Carbon-Rennräder, war es ja selten so, dass du deutlich mehr als 1.000 Euro für so ein Rad ausgegeben hast. Und die steuerliche Behandlung ist auch nochmal was anderes. Da hast du ja viel bewegt. Sehr gut. Ja. Was sind so deine Initiativen für die nächsten 6 bis 12 Monate? Wenn wir den zweiten gemeinsamen Podcast aufnehmen, was hat sich dann bei dir getan?
Ja, also bei uns drehen sich gerade so alle Aufmerksamkeit um halt zwei Themen. Einerseits wollen wir immer mehr Wert für die Hersteller generieren. Also wir wollen halt einfach schauen, wie können wir für die Fahrzeughersteller dieser Welt immer mehr Probleme lösen. Wie schaffen wir es, relevanter zu werden? Wie schaffen wir es, einfach ein besserer Partner zu sein? Wir sind schon ein sehr, sehr relevanter Partner für viele Hersteller, aber nichtsdestotrotz gibt es da auch noch einiges, was wir besser machen können und einiges, was wir tun können. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich Retention als einer der Hauptfokusthemen. Also wie können wir ein Customer Lifetime Value nochmal deutlich erhöhen? Mhm. Jeder Kunde, der nicht churnt, den muss man nicht neu akquirieren. Und dementsprechend sehen wir da gerade wahnsinnig viel Potenzial, auch auf einer sehr, sehr hohen Basis einfach mehr Kunden zu behalten und dadurch in der Lage zu sein, auch deutlich profitabler als Unternehmen zu werden. Und das ist so eine der spannendsten Herausforderungen. Wie kannst du Churn reduzieren? Wie kannst du Probleme adressieren? Wie kannst du in diesem Bereich auch schnell Hypothesen testen? Also AB-Testing und quasi Produktfeatures live zu bringen in einem Online-Shop ist die eine Sache. Dann aber wirklich Kunden nachhaltig wieder zu aktivieren, zu begeistern, sicherzustellen, dass sie eine gute Kunden-Experience bekommen, festzustellen, welche Teile der Kundenexperience wirklich ein Treiber für Retention und für Loyalty sind, ist extrem entscheidend und ist was, wo wir auch noch ganz am Anfang stehen. Also selbst danach, nach 4,5 Jahren, glaube ich, gibt es da sehr viel grüne Wiese und sehr viele Dinge, die wir auch besser machen können.
Man kann Management-Fokus ja oft auch an Headcounts erkennen, zumindest in der Vergangenheit. Wie ist deine Marketingorganisation aufgestellt, wenn du es grob aufteilen müsstest, zwischen eher akquisitorischem Marketing und eher Retention-getriebenen Marketing?
Ja, das ist aktuell sehr, sehr aufgestellt, alles aufgestellt in Richtung Acquisition. Also bei B2B ist es ein bisschen anders. Also bei den Geschäftskunden ist es sehr, sehr stark, sehr, sehr gleichmäßig. Also da gibt es einige Leute, die Kunden akquirieren. Da gibt es aber auch sehr, sehr viele Account Manager, die Kunden behalten. Auf einer reinen Marketing-Seite ist es sehr, sehr stark Acquisition fokussiert und viel zu wenig Fokus auf Retention und auf Churn Mitigation. Das ist wo wir investieren wollen und wo wir Dinge deutlich besser machen wollen. Auf einer Produktseite ist es sehr ausgeglichen. Also auf einer Produktseite haben wir ein Produktteam, das sich sehr, sehr stark mit Discovery und dem Checkout und der Plattform beschäftigt, während wir auch ein Team haben, das viel in Retention investiert.
Mhm. Wo werden die Preise festgelegt?
Nochmal ganz woanders, nämlich im Einkauf. Also da kann man auch immer drüber streiten.
Sehr traditionell.
Ja, und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das langfristig wirklich das Beste für das Unternehmen und generell ist. Wir haben uns entschieden, das in den Einkauf zu packen, weil da im Endeffekt sehr, sehr viel der unterliegenden Profitabilität herkommt. Und Preise in Growth reinzupacken, also in diese Marketing- und Sales-Teams, hat sich falsch angefühlt. Mhm. Und ich glaube, idealerweise sollte das langfristig zwischen den beiden Departments liegen und nicht in einem oder in dem anderen, sondern ein Tool sein, dass beide ihre Ziele erreichen können. Also Pricing ist ein Tool und man muss das sehr, sehr gut nutzen und man muss aber sicherstellen, dass es mit den Unternehmenszielen eingeordnet ist und nicht mit irgendwie spezifischen Department-Zielen oder spezifischen Team-Zielen.
Ja, genau. Ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube, wenn man Systeme, die man heute baut, mit den Marktherausforderungen, gerade bei Subscription-Modellen, also wo CLV auch messbar, greifbar ist, ist es weder noch, ne? Also weder im Einkauf, weil sonst immer nur opportunitätsgetrieben agierst oder nicht agierst, und im Marketing, da musst du. Oder du bist eine Softbank-Portfolio-Company aus den 2015er Jahren. Aber bist du, glaube ich, nicht, nur. Oder habt ihr Softbank als Investor?
Nee.
Siehst du.
Aber ich mag die Softbank-Leute sind sehr, sehr nett und die sind auch überhaupt nicht blöd. Die haben halt eine gewisse Grundaggressivität und da kann man sagen halt drüber, was man will. Das ist ein paar Mal in die Hose gegangen, das hat aber auch ein paar Mal sehr, sehr gut funktioniert.
Ich wollte auch nicht zu flapsig werden. Ich wollte nur sagen, Softbank als Stil, also wenn man Softbank.
Ist halt aggressiv, wenn
ich Softbank sage, meine ich eigentlich WeWork. Und also und praktisch nur GTM, also Go-to-Market-Preise zu machen, kannst du halt machen, nur wenn du ganz, ganz langen Atem hast und sehr, sehr tiefe Taschen. Und das ist ja momentan nicht das Marktumfeld, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Das
heißt, ja, also Preise von den Unit Economics halt quasi weg zu orientieren, ist natürlich wahnsinnig problematisch. Also da so ein bisschen die Haftung an der Realität zu verlieren, ist nicht sehr gut.
Sehr gut, das ist ein schönes Fazit, genau. Aber interessant, wie du auf die Verantwortung von Preisen guckst. Ich bin gespannt, wie, wenn wir uns in den, in 12 bis 18 Monaten widersprechen, wie ihr das gelöst habt. Lieber Max, mit Blick auf die Zeit muss ich dir jetzt meine Abschlussfrage stellen, oder möchte ich dir meine Abschlussfrage stellen. Hast du für uns irgendein Buch, eine Quelle, eine Studie, einen Film, das dich in letzter Zeit inspiriert hat, dich zum Nachdenken angeregt hat oder was du regelmäßig weiter empfiehlst, verschenkst? Gibt es da irgendetwas, was dich besonders inspiriert hat?
Ja, was ich letzte Woche an meinen Mitgründer oder meinen Chief Lead Officer Jürgen geschenkt habe, ist das Buch The CEO Within. Das ist so ein im Endeffekt auch einfach nur eine Printversion von einem Google Doc, das man auch ganz gut online findet. Der Typ, der das geschrieben hat, heißt Matt Mockery. Und der ist Coach an der Westküste der Vereinigten Staaten. Und was ich an dem Buch so wahnsinnig gut finde, ist, das ist super spezifisch. Und ich stimme bei dem Buch nicht mit allem überein. aber er redet darüber, wie macht man One-on-Ones, wie kann man Aktionen nachhalten, wie macht man Performance Management, was ist ein Chief of Staff. Also er hat da sehr, sehr viele unterschiedliche Themen, die über die es wenig Literatur, über die es wenig Best Practices da draußen gibt. Und es ist ganz faszinierend zu sehen, dass der da seine auch recht starke Meinung da einmal niedergeschrieben hat. Und wie gesagt, also manchmal sage ich auch, hey, das ist Schmarrn, das mache ich anders aus Gründen XYZ. Und daraus kann man aber sehr, sehr viel lernen und sich auch mal mit ein paar Themen so beschäftigen und dann dabei merken, ah, okay, so machen das andere Unternehmen. Was kann ich davon mitnehmen? Was passt für mich und was passt vielleicht auch nicht? Aber eigentlich ein sehr, sehr cooles Arbeitsbuch, so quasi so eine Art Arbeitsheft, was man durcharbeiten kann und daraus super viel mitnehmen kann.
Richtig gut. Du, ganz herzlichen Dank. Wir packen den Hinweis in die Shownotes für alle, die jetzt, ich habe es gerade mal, Matt Mockery, Mocharry, the CEO within. Und wir packen das in die Shownotes.
Das gibt es auch wirklich als Google Docs. Also der hat das einfach komplett kostenlos ins Internet gestellt mit lauter Links. Das ist schrecklich zu benutzen. Also ich finde das Buch, ich mag das Buch gern. Buch gibt es auch auf unterschiedlichen Bücherplattformen. Aber man kann das auch kostenlos im Internet alles finden, wenn das einen interessiert.
Tatsache. Ich habe schon gefunden.
Sehr gut.
Sehr gut. Du kannst auch, da ist auch ein Link drin, This Book on Amazon. Also man kann die mal entweder ins Google Doc reingehen oder es bei Amazon kaufen. Sehr gut. Oder woanders. Sehr gut. Lieber Max, es hat mir wieder großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf deinen weiteren Schritten, beruflich und persönlich. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen. Da bin ich gespannt, was du über die Orga und die Verantwortung von Preis entschieden hast, weiterentwickelt hast.
Ja, danke dir für deine Zeit und hat mich auch sehr gefreut. Danke für die Chance, hier zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Mach's gut, Max. Gruß nach München.
Bis bald. Ciao, ciao.
So, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte hinterlasst Likes und Kommentare auf den sozialen Plattformen. Und ich freue mich über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Das Negative schreibt ihr mir bitte persönlich. Vielen Dank.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.